Ja, meine Lieben, wir haben uns das letzte Mal beschäftigt mit der Paradiesesimagination. Das war also der Kernpunkt. Also das heißt, wir beschäftigen uns jetzt schon sehr lang mit der ganzen Paradiesesgeschichte überhaupt, aber da geht es jetzt um einen speziellen Zugang dazu. Wie kommt man zur Imagination dieses Paradieses, ausgehend davon, dass man geistig zurückblickt, eigentlich auf das eigene physische Wesen, also auf den physischen Leib zurückblickt. Also das heißt, die Paradiesesimagination taucht im Prinzip auf oder würde auftauchen, wenn es gelingt, in der Nacht im tiefsten Schlaf aufzuwachen und vom Ich-Astralleib aus gesehen zurückblicken auf den physischen Leib und den Ätherleib, die im Bett zurückbleiben. Und gerade also zur Imagination des physischen Leibes zu kommen, ist aber relativ schwierig. Also das heißt, da müsste man wirklich im tiefsten Tiefschlaf aufwachen können, um das so ganz bewusst erleben zu können. Aber es ist durchaus so, dass so halbbewusste Fetzen davon durchaus immer wieder mal zum Beispiel ins Traumleben hineinspielen können. Also vor allem dann, wenn irgendwelche Organtätigkeiten so ein bisschen beleidigt sind im Moment, so ein bisschen sich rühren und daher sich ein bisschen bewusster machen als normal, dann kann sich das sehr wohl in Traumbilder halt hüllen, die einfach Splitter geben von dem, was, wenn man es ganz betrachtet und mit vollem Wachbewusstsein in der Nacht betrachten kann, eben die Paradiesesimagination gibt. Und das schaut eben so aus, dass man zuerst ein Erlebnis hat, des ätherischen Leibes, aber ein sehr allgemeines Erlebnis noch, sprich also eine sehr bewegte, sehr umfassende Welt, die man sieht, wo man aber sicher noch keine speziellen Formen oder irgend sowas ausnehmen kann, sondern nur etwas sehr Bewegtes erlebt, was sich ja zum Beispiel auch schon widerspiegelt, auch in der Traumwelt, in der Bewegung der Traumbilder, die drinnen sind, das hängt letztlich auch damit zusammen. Also es ist eine Welt, die beginnt, die festen Konturen zu verlieren und wo vor allem die Bildwechsel sehr, sehr rasch sind. Also Bilder sehr schnell sich in was ganz anderes umwandeln. Das ist ja typisch für die Träume. Und bei der Imagination ist es eben so, dass man diese Bilder, sich eigentlich mitbewegen muss mit diesen Bildern, um sie überhaupt bewusst genug erfassen zu können. Also es geht darum, dass man so geistesgegenwärtig ist, dass man mitgeht mit diesen Bewegungen im Grunde. Die Zeit hört ja da auch auf, ein Faktor zu sein, wie wir sie gewohnt sind aus dem äußeren Leben. Also das heißt, Sekundenbruchteile können ganze Tage oder Wochen von mir aus sogar darstellen drin, das ist ganz egal. Das erlebt man ja sogar schon im Traum. Kann man das manchmal bemerken, wenn, weiß nicht, irgendwas fällt um und man erlebt eine ganze Schauergeschichte irgendwo und Kanonenschüsse und Belagerung und was Gott was alles. Und man hört im Aufwachen noch den letzten Ton von dem, was da umgefallen ist. Also man kriegt noch mit, da ist jetzt, weiß ich nicht, das Bild am Nachtkastel umgefallen oder irgend sowas. Und im Traumerlebnis ist es aber eine riesenlange Geschichte. Also das ist das Typische und das ist ja auch, also das Erleben in der ätherischen Welt, also verschiebt sich das Zeitempfinden komplett. Und vor allem so in den mittleren Bereichen des Ätherischen, also mittlere Bereiche ist eben vor allem das, was Lichtäther, Klangäther betrifft, da ist es so ganz typisch, dass man eigentlich mit der Zeit frei beweglich ist, eigentlich in der Zeit im Grunde. Also das heißt, da verfließt die Zeit nicht eigentlich, sondern man bewegt sich mit. Und also in diesem bewegten Ätherischen beginnt man dann gewahr zu werden, naja, man kann zunächst einmal sagen, durchaus dunkle Einschlüsse, so würde ich sagen, erlebt man es als erstes. So gräulich dunkle Einschlüsse, Schattierungen eigentlich so im Inneren dieses Ganzen. Und das Erste, was man spürt dabei, ist eine traurige Stimmung. und zwar, wie soll ich sagen, eine objektiv traurige Stimmung. Es ist also nicht eigentlich so ein subjektives Erlebnis, halt man ist über irgendwas niedergeschlagen, sondern es ist so, das Bild als solches erzeugt diese Trauer, weil der Eindruck entsteht, da, das war einmal viel schöner, viel größer, viel, viel erhabener, und es ist einfach jetzt in zu einem kümmerlichen Rest zusammengeschrumpft irgendwo. Und das ist eben das Bild einmal des physischen Leibes, das man hat. Des physischen Leibes, so wie wir ihn jetzt eben haben. Also das heißt, bei diesem Erlebnis wird man als erstes gewahr, dass das ein kümmerlicher Rest von was viel Größeren ist. Das wissen wir ja auch, dass eben unser physischer Leib letztlich entstanden ist aus dem viel, viel größeren planetarischen Gebilde. Also das heißt, planetarisches Gebilde heißt sogar Monden, Erdensphäre in einem. Also die Paradiesesphäre, ursprünglich ist die Monden-Erdensphäre. Also das heißt, die Sphäre bis zur heutigen Mondbahn hinauf. Und darin, sagen wir mal, in den äußeren Gebieten davon lebte damals der Mensch in gewisser Weise. Aber natürlich nicht in einer Körperlichkeit, die unserer vergleichbar ist, sondern Adam, von dem berichtet wird, im zweiten Schöpfungsbericht, also nicht im Sechstagewerk, da ist es noch viel größer, da geht es letztlich, wenn ich ganz an den Anfang gehe, weit über die Grenzen unseres Planetensystems hinaus sogar. Also da ist es wirklich der Adam Kadmon ganz am Anfang, also der kosmische Adam, das heißt, es geht letztlich also bis zum Tierkreis und bis ans Ende dort hinaus. Dort, so fängt es an. Wobei diese ganz großen Dimensionen, die wirklich den ganzen Kosmos umfassen, im Grunde spielt sich das ab in dem einen Wort Bereshit, das am Anfang des Sechstagewerkes steht, also das übersetzt wird im Anfang. Das ist eigentlich das Bild, wo geschildert wird, wie das ganze alte Saturn-Dasein wiederholt wird und so weiter. Also diese ganzen Dinge, und wie aus dem langsam erst unser ganzer Kosmos herauskommt, so wie wir ihn jetzt auch sinnlich wahrnehmen können bis zu einem gewissen Grad, also mit der Sternenwelt und allem dem, was aber erst langsam herauskommt. Und so groß muss man sich also diesen Adam Kadmon denken. Also groß in dem Sinne, dass er geistig mit dem Allen verbunden ist. Und mit der zweiten Schöpfungsgeschichte eben schrumpft das aber ganz entschieden zusammen. Ja, es ist eine große Schrumpfung einmal da. In Wahrheit, wenn es heißt, Bereshit bara Elohim und so weiter, also im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Da sagt ja Rudolf Steiner, das hängt zusammen mit der Trennung der Sonne von der Erde, die aber noch eben den Mond mit in sich enthält. Naja, da sind wir aber schon in einer viel kleineren Dimension in Wahrheit drinnen. Also das heißt, da in der ersten Zeile passiert in Wahrheit schon unendlich viel. Und jetzt insbesondere in der zweiten Schöpfungsgeschichte konzentriert sich jetzt alles eigentlich wirklich nur mehr auf die Erdenmondensphäre. Und wir wissen, da ist der eine Elohim dafür zuständig, der Jahwe genannt wird, der sich aber von den anderen dadurch auszeichnet, dass er auch während des Sechstagewerkes unausgesprochen in Wahrheit der Sprecher der Gemeinschaft war, wenn ich das jetzt in menschliche Begriffe übersetze. Das heißt, dass der Sprecher war. Er war der das, was jetzt aus einer noch höheren Welt hereinkommt, nämlich was letztlich durch den Christus hereinkommt, durch die Gemeinschaft der Elohim, dass er der war, der fähig war, das in Gestaltungen umzusetzen. Das würde nämlich dem Wort entsprechen. Der Wort wird Gestaltungskraft. Und das ist ja typisch im Sechstagewerk, dass immer die Elohim sprachen. Und dann passiert erst etwas und dann danach sehen sie, dass es gut war, was passiert ist. Also es ist immer ein dreistufiger Prozess. Zuerst wird gesprochen, dann wird getan und dann wird beobachtet, dass es gut war, was dabei herausgekommen ist. Und dieses Sprechen kommt eigentlich durch den Christus, aber wie soll man sagen, Jahwe ist eigentlich der Elohim, der es für die ganze Gemeinschaft artikulieren kann, das heißt in Formen fassen kann. Weil der Christus bringt sozusagen nicht die fertigen Formen, sondern er bringt den Schöpfungskeim dazu, der aber von den Geistern der Form in Formkräfte erst umgesetzt werden muss. Das ist also ihre Tätigkeit dabei. Und die ist eben, sie heißen ja nicht umsonst Geister der Form, also sie haben eine ganz stark formende Kraft drin und Formen, die eben dann auch mit der Zeit eine gewisse Stabilität bekommen. Also das heißt, nicht so flüchtig sind, wie etwa alles auf dem alten Mond noch war. Da gab es also solche festen Formen noch nicht, sondern alles war fließend, sich immer metamorphosierend. Kann man sich sehr schwer vorstellen. Man könnte sich das so vorstellen, wie die Strömungen heute im Meer, in den Flüssen und so weiter. Also wenn man den Golfstrom hernimmt, der hat eine gewisse Form, trotz allem, aber es ist eine fließende Form, es ist keine erstarrte Form. Es ist eine fließende Form. Trotzdem unterscheidet er sich vom Wasser rundherum. Also er ist trotzdem als etwas Eigenständiges bis zu einem gewissen Grad fassbar, aber halt sehr fließend. Also so war alles auf dem alten Mond im Grunde. Und daher hätten wir dort auch nicht unser Gegenstandsbewusstsein entwickeln können. Weil wie soll er ein Strom in einem anderen Strom sich als gegenübergestellt empfinden. Man strömt dem mit und man spürt vielleicht einmal den Widerstand, wenn was entgegenströmt, aber das ist alles nicht so zu fassen, dass ich mich dem gegenüberstellen kann. Und man spürt natürlich auch jetzt bei dieser Paradieses-Imagination, gerade dann, wenn ich jetzt wahrzunehmen beginne, diese dunklen Einschlüsse, die mit unserem physischen Leib zusammenhängen, dass das natürlich aber auch etwas ist, was bewusstseinsweckend ist. An denen kann ich mich festhalten bis zu einem gewissen Grad. Die zerrinnen man nicht unter den Fingern sozusagen. Und mit dieser Traurigkeit, dass das eingeschrumpft ist, es ist sogar, wie soll ich sagen, ein gewisses schmerzliches Erlebnis damit verbunden. Aber dieser Schmerz macht bewusst. Bis zu einem gewissen Grad. Also das heißt, das spürt man auch damit, dass dieses Gebilde, was damit zu tun hat, dass wir überhaupt wach sein können. Und dann beginnt sich das, wenn man jetzt sich darauf zu konzentrieren beginnt, und das hängt damit zusammen, dass es mir gelingt, also diese bewegte ätherische Umwelt sozusagen aus meinem Blickfeld auszublenden, was ja eine Tätigkeit ist, die in der geistigen Wahrnehmung immer ganz wichtig ist, dass ich die Fähigkeit entwickle, bestimmte Dinge wahrzunehmen, indem ich andere aus meinem Bewusstsein ausblende. Also im Grund, weiß ich nicht, wenn ich den Ätherleib sehen will sozusagen, dann muss ich die Fähigkeit haben, auch im sinnlichen Hinschauen den physischen Leib ausschalten zu können. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, weil sich gerade das Sinnliche unheimlich aufdrängt und überstrahlt alles das, was viel feinere Erlebnisse sind. Aber jeder von uns erlebt den Ätherleib der anderen Menschen, erlebt die Ätherkräfte, die draußen sind. Er erlebt die Elementarwesen, die da drinnen sind. Wir alle erleben das eigentlich. Aber wir werden uns dessen nicht bewusst. Das ist das Problem. Aber wir gehen alle, das zieht alles letztlich durch unser, aber eben durch die unteren Schichten des Bewusstseins durch. Und genauso die Seelenwelt, die astralische Welt, also das heißt die Aura zum Beispiel der anderen Menschen, der Tiere, die Aura, die Blüten umgibt irgendwo, eigentlich erleben wir das alle mit. Es gibt keinen Menschen, der das nicht eigentlich miterlebt. Nur wir können nicht das Sinnliche ausschalten, also die meisten halt können es nicht. Der Steiner konnte es halt. Der konnte es in einem sehr hohen Maß. Auch weil er sich das natürlich aus früheren Inkarnationen mitgebracht hat. Also dann konnte er das auch schon in sehr jungen Jahren als Kind wahrnehmen. Und ihr wisst ja vielleicht, also er schildert das ja in seiner Autobiografie und vor allem dann auch, also eine Geschichte, die steht nämlich nicht in meinem Lebensgang, die schildert er irgendwo anders, er hat einmal einen Vortrag gehalten, wo er schildert dieses Erlebnis, wo eine Verwandte Selbstmord begangen hat und er sitzt eben in der Station, ich weiß nicht, was in Neudörfl oder in Botschach, Neudörfl war es, ja, genau. Also da war er so 8-9 Jahre ungefähr und erlebt es, der Wartesaal war ganz leer, hat allein dort gewartet und er sieht halt, dass eine weibliche Person herkommen, die ihm sagt, also die ihn bittet, ihm zu helfen und ihr beizustehen und dann verschwindet die Person in den Ofen hinein. Da ist ein Öferl gestanden, dass die, also offensichtlich kein sinnliches Erlebnis, sondern ein hellsichtiges Erlebnis, ähnlich einem Traumerlebnis zunächst einmal, und er kannte aber diese Person nicht. Und nur es hat sich dann später herausgestellt, also Tage später erst, dass eben eine Verwandte aus dem Leben geschieden ist, also durch Selbstmord aus dem Leben geschieden ist. Und da ist er dann also irgendwie darauf gekommen, dass da was dahinter steckt sozusagen, also dass das eine reale Sache wäre. Und seit dem Moment eigentlich ist er auch ganz wach geworden für die Kräfte, die in der Natur draußen sind. Das war also eine Art Erweckungserlebnis irgendwo, wo dieses, wobei er die Wahrnehmungsfähigkeit sicher vorher auch schon hatte, aber sie war ihm nicht so bewusst einfach. Also es ist oft so ein Schlüsselerlebnis, dass einem das bewusst macht, was schon längst da ist. Und ab dem Zeitpunkt, wie gesagt, konnte er auch die ganzen Elementarwesen und so weiter in der Natur draußen miterleben, ganz stark. Und von da an war also, sagt er immer, also, dass er sozusagen zwei Welten kennt, eine sichtbare und eine unsichtbare. Und die große Rätselfrage entsteht dann, wie verbinde ich die beiden oder wie hängen die zusammen, was haben die miteinander zu tun. Und
ist das Quellenmärchen aus dem Mysteriendrama dann auch irgendwie autobiografisch in
die Richtung? Es hat sicher, ja, sicher, sicher, absolut. Absolut. Also ich würde sagen, die ganzen Mysteriendramen haben so, wie letztlich bei jedem Dichter natürlich, aber das ist sehr viel autobiografisches Selbsterlebtes drinnen halt umgesetzt in Bilder, das ist nicht 1:1 geschildert oder so, aber das sind sicher ausgehend von Erlebnissen, die er hatte, die er kennt. Und ich meine, letztlich kann man auch, man kann als Geistesforscher nicht sagen, ich will jetzt dieses oder jenes einfach erforschen, wenn ich nicht irgendeinen karmischen Bezug dazu habe, geht das in Wahrheit gar nicht. Also ich muss irgendeinen Bezug dazu haben, jetzt haben wir aber eh schon durch die lange Vergangenheit karmisch Bezug zu halt sehr vielem. Daher kann man ein relativ breites Feld bearbeiten, aber ich meine, ganz extrem gilt es ja mit den Toten oder so, da kommt man überhaupt kaum heran, wenn man nicht irgendein karmische Beziehung zu dem hatte. Das kann manchmal immer ein paar Ecken sein, aber man kann kaum irgendeinen x-beliebigen Toten eine wirkliche geistige Beziehung bekommen. Und das war ja mit so der große Humbug dann mit dem Spiritismus im 19. Jahrhundert. Nicht, dass alle Dinge, dass das nicht Phänomene gab, nur sie wurden völlig falsch gedeutet oder was. Es sind höchstens irgendwelche ätherischen Reste oder was, die vom Toten zurückbleiben und die dann weiter wirken in der Umgebung. Von denen fängt man irgendwas vielleicht auf und macht alle möglichen Erscheinungen daraus. Ja. Aber das heißt, es hat mit der Individualität des Toten überhaupt nichts zu tun dann. Das sind einfach abgesteifte Reste gewesen, meistens irgendwo, die herzitiert wurden, oder so in einem mehr somnambulen Zustand, also ganz unbewusst in Trance irgendwo, also völlig unkontrollierbar. Und im Grunde wurde ja zu der Zeit dann damals die Theosophische Gesellschaft gerade deswegen gegründet. Weil man auch das Gespür hatte, ja, da kommt was herein, was die Leute für was Geistiges halten, aber man muss aufpassen dabei bei der ganzen Geschichte. Also man muss das bewusst erfassen. Dabei ist ja selber im Anfang sehr viel Missinterpretation auch passiert und Dinge. Also, es war ja dann eben schon einfach ein Riesenschritt, nämlich des Bewusstseinsgrades, der damit verbunden ist, der dann durch den Steiner hereingekommen ist. Und von dem her war eigentlich der Bruch, wenn wir über das angesprochen haben, da wegen dem Einleitungsvortrag, der Bruch mit der Theosophischen Gesellschaft in Wahrheit schon lange vorher irgendwo klar. Und Rudolf Steiner hat sich ja schon eigentlich von Anfang an hat er ja gesagt, ja, aber ich muss meines da vertreten können. Und solange das geht, solange wird das funktionieren. Und das hat halt dann mit der Zeit angefangen nicht zu funktionieren, weil man dort einfach diesen Bewusstseinsgrad nicht wollte, namentlich auch dadurch, dass man die ganzen östlichen Einweihungsmethoden, die alten, hereingenommen hat, also die Theosophische Gesellschaft, also war sehr stark beeinflusst, also durch die östlichen Methoden. Das hat im Übrigen ja dann auch innerhalb der Theosophischen Gesellschaft verschiedenste Spaltungen gegeben, also das war nicht die einzige, die passiert ist. Also weil es gab dann doch immer wieder in England und Amerika gab es welche, die mehr das christliche Element drinnen haben wollten. Und dieses christliche Element ist in Wahrheit das bewusstere Element einfach. Also nicht in daraus verfallen, sondern also das Ich mit dazu nehmen. Und diese Paradieses-Imagination, so wie sie jetzt immer Rudolf Steiner schildert, braucht also das, diese Bewusstheit im Ich irgendwo. Also, weil man darf nicht glauben, dass alle Menschen diese Imagination genau gleich erleben würden. Wenn man sie in der Art erlebt, wie er sie ihm da jetzt schildert, dann erfordert das, dass er schon eine ziemlich starke Ich-Kraft da ist. Also ein ziemlich starkes Ich da ist, das bewusst in der Nacht jetzt auf das zurückblicken kann. Das hat seine Vorbereitung, also namentlich im alten Judentum bereits, wo es halt erst das Volks-Ich ist, aber trotzdem, Jahwe spricht also aus dem Dornbusch bekanntlich zum Moses, ich bin der Ich Bin. Also das ist von Anfang an drinnen. Also das heißt, mit dem Hebräertum kommt der Ich-Impuls noch einmal, zunächst noch als Volks-Ich stark herein, aber das ist genau der Impuls, der im Osten zunächst einmal überhaupt nicht da ist. Teilweise bis zum heutigen Tag nicht drinnen ist. Also im Buddhismus zum Beispiel ist ganz stark immer Auslöschung des Ich, Überwindung, die Illusion des Ich und so weiter. Auflösung des Ich ins Nirvana. Da würden wir aus westlicher Sicht sagen, ja, ganz genau, weil von dort kommt das Ich. Das heißt, dort sind wir ganz recht beim Ich. Und da ist die... Also das ist was noch zu klären wäre, sozusagen. Wenn diese Klärung also stattfindet, dass alle damit leben können, dann dann sieht man, dass in allem drinnen auch der Christusimpuls lebt, weil das kommt letztlich auch alles von dort her. Also da sind wir an der, überhaupt an der Trinität oben. Und also jedenfalls dieser Ich-Impuls ist die Voraussetzung, um das Ganze erleben zu können und um das auch aushalten zu können auf diese Art. Also vor allem diese Eintrittsphase einmal in dieses Paradiesesbild. Das heißt, wenn jetzt ein östlicher Geistesforscher das anschauen würde, der wäre sehr viel schneller in dieser wunderschönen Paradiesesimagination, wenn sie fertig ist. Wenn wir mit dem christlichen Bewusstsein sozusagen hineinschauen, ist das Erste eben diese bestürzende Traurigkeit, die einem überfällt. Das ist also das ganz Wesentliche. Also dieser Schmerz zu erleben und zu sehen, dass das ein kümmerlichster Rest von dem viel, viel Größeren und viel, viel Schöneren und viel, viel Lebendigeren ist, aus dem es entstanden ist. Also das ist wichtig, dass dieses Erlebnis dabei kommt. Sonst bin ich in was Östlichen drinnen, sonst bin ich dann in dem drinnen, was aber auch leicht, überhaupt wenn man es heute so erleben würde, nämlich gleich so erleben würde, wo man gleich ins Luziferische hineinkommt. Und nämlich das Interessante ist, wenn man jetzt weiter in diese Paradiesesimagination eintaucht, dann beginnt ja langsam sich das zu differenzieren, es beginnt sich, wie soll ich sagen, aufzuhellen, auch das Bild irgendwo, die einzelnen Splitter fast, möchte ich sagen, die einem da zunächst erscheinen, entwickeln sich eben zu einer, das haben wir das letzte Mal besprochen, zu einer reichen Tierwelt zunächst einmal, das ist das Erste, weil von mir aus mit den typischen Tieren, Adler, Löwe, Kuh, wobei uns auch bewusst sein muss, das sind Imaginationen, die wir als heutiger Mensch so erleben. Weil es hat im Paradies keine Kuh gegeben und es hat keinen Löwen gegeben und auch keinen Adler. Also das heißt, wir kleiden die Kräfte, die letztlich dazu geführt haben, dass es diese Tiere gibt, kleiden wir in diese uns vertrauten Bilder in der Imagination im Grunde. Nicht wahr? Weil Imagination ist ja etwas aktiv hervorgebracht. Das ist, was ich immer so für genial, weil der Physiker Wolfgang Pauli sagt, das malende Schauen innerer Bilder. Das malende Schauen. Also wir malen die Bilder, aber wir enthüllen durch dieses Malen eine Wirklichkeit. Aber wir können es durchaus das Thema sozusagen verschieden malen. Schaut euch nur an, wie verschiedene Maler ein und dasselbe Thema, wie unterschiedlich die das malen. Und wenn es gute Maler sind, bringen sie aber trotzdem den Kern, den geistigen Gehalt des Themas zum Ausdruck. Aber es kann sehr unterschiedlich sein. Ich weiß nicht, selbst wenn man Kreuzigungsbilder oder sowas nimmt, die können so unterschiedlich sein. Ja. Und so ist es auch. Also das heißt, sie haben sicher was Gemeinsames, aber sie sind nicht einfach Kopien voneinander. Also das muss man bei der Imagination immer drinnen haben. Und ich habe, glaube ich, auch das letzte Mal gesagt, es ist letztlich auch bei der Sinneswahrnehmung ja so, dass wir die Bilder, die wir sehen, ja auch bilden müssen. Wenn die Seele nicht das, was die Sinne aufnehmen, ergreift, dann sehen wir gar nichts. Oder sehen es nicht als das, als es einer sieht, der es wirklich mit der Seele voll ergreift. Da muss das Kind das langsam erst lernen, das sehen. Vorher sieht es einfach hell, dunkel, dann verschiedene Farben oder was, Distanzen sowieso noch nicht. Das braucht, bis es Distanzen einschätzen lernt und bis sie da Gegenstände herausheben. Das ist ein Prozess, der sich erst entwickeln muss. Also, und gleichzeitig mit dem Prozess beginnt sich auch unsere Fähigkeit zu entwickeln, im Übrigen zu begreifen. Erstens einmal mit den Fingern natürlich, aber auch innerlich zu ergreifen. Also das je mehr sich die Sinneswelt zu sinnvollen Formen gestaltet, umso mehr beginnt im Gegenzug das Denken langsam aufzuleuchten. Und wenn das bis zu einem gewissen Grad geschehen ist, dann sagt das Kind zu sich ich. Weil es dann irgendwie spürt, ich tue da was dabei. Und das, ich bin nicht mehr ganz verbunden mit dem draußen, ich stehe dem gegenüber. Und das Kind ist einmal baff sozusagen innerlich. Das ist etwas, was im Grunde auch jedes Kind erlebt, nur nicht jeder kann sich daran erinnern. Aber jedes Kind, das also zum Ich-Begriff kommt, erlebt es. Und also das heißt, diese Imagination jetzt in der Paradieseswelt, die wird jetzt immer reicher, diese Tiere im Übrigen, Adler, Löwe, Kuh, hat was zu tun auch mit den einzelnen Organen, die wir haben. Also zum Beispiel der Adler hängt sehr stark mit den Lungen zusammen, mit der Atmung überhaupt. Also der Adler ist Luftwesen, hat was damit zu tun. Also das heißt, das ist eine Imagination im Grunde, die aus dem Atemerlebnis kommt. Das ist das Erste. Da fängt es an und dann kommt dazu das Erlebnis des Herzens, also das von, naja, man könnte sagen, von Licht und Wärme eigentlich, aber innerem Licht. Innerem Licht und innerer Wärme. Das gestaltet sich aus, also zur Löwenimagination. Und dann das ganze Kuhwesen hängt sehr eben mit den Verdauungskräften zusammen, mit den Lebenskräften in der Leber insbesondere. Also die Leber ist ja eigentlich ein viel, viel gescheiteres Organ als das Gehirn zum Beispiel. Ich habe das schon oft gesagt, also warum denken wir mit dem Hirn? Weil das Hirn eines der dümmsten Organe ist. Und das heißt, unser Bewusstsein, der packt also gerade noch die Intelligenz, die sich widerspiegelt in unserer Gehirnoberfläche. Eh nur in der Oberfläche, in die Tiefe schaffen wir es eh schon nicht. Aber die Prozesse, die zum Beispiel in der Leber ablaufen, was da an Intelligenz tätig ist, ist ungleich größer. Wenn man sich vorstellt, dort laufen hunderttausende biochemische Prozesse gleichzeitig ab. In einer und derselben Zelle gleichzeitig. Ohne dass sie sich stören und so, dass sie alle zusammenpassen. Das ist eigentlich unglaublich, was sie da tun. Ich meine, alle unsere Biochemiker, die wir auf der Welt haben, wissen so ein Funkerl davon in Wahrheit. Und das ist schon kompliziert genug. Also das heißt, das hat die Intelligenz von Milliarden Hirnen, wenn man so will. Also in der Größenordnung müsste man den Vergleich sehen. Und wir würden das nicht aushalten. Unser Bewusstsein würde vor Schmerz aufschreien, weil es einfach von dieser Fülle überwältigt wird. Schmerz entsteht immer dort, wo das Bewusstsein diese Fülle nicht ertragen kann, die da jetzt hineinfließt in das Bewusstsein. Dort entsteht Schmerz. Also wenn wir irgendein Organ zu spüren bekommen, spüren wir was, wofür unser Bewusstsein eigentlich noch zu eng ist. Und da wird es unangenehm. Weil es wird ja im Grunde, ist ja nicht zufällig, dass so alles da nach unten hin ziemlich ausgeblendet wird aus dem Bewusstsein. Was sich da wirklich abspielt, davon kriegen wir nichts mit. Und wir kriegen vom Inneren des Gehirns auch nichts mit. Also gerade diese Spiegelung an der ganz dünnen Oberfläche des Gehirns. Also dort, das ist der Bereich, der unserer mineralischen Erdkruste oben entspricht, der größeren Dimension. Also gerade das, da packt man noch diese Rückspiegelung, die dort entsteht und wo das noch dazu abgetötet wird. Also das heißt, was eigentlich lebendige, bildhafte Imagination ist, die heranbrandet ans Gehirn, die wird abgetötet und das Abgetötete, das heißt, naja, im Bild jetzt unserer Imagination, diese zusammengeschrumpfelten Resteln, das sind dann unsere abstrakten Gedanken, was rauskommt. Das ist die gleiche Ebene, jetzt von einer anderen Seite ein bisschen geschildert. Aber das liegt einfach daran, dass unser Bewusstsein noch sehr, sehr schwach ist, im Grunde. Also das heißt, von daher ist es auch um diese Paradieses-Imagination erleben zu können, heißt es, wir müssen gewaltig daran arbeiten, dass unser Bewusstsein das überhaupt erst ertragen kann einmal. Das heißt, dass es diese Weite bekommen kann, um diese Fülle zu ertragen. Das ist eigentlich das, was uns verhindert, sie zu sehen. Sonst würden wir sie jede Nacht erleben. Aber unser Bewusstsein würde es nicht aushalten. Ja, also es sind vor allem diese Kräfte, die sich stark bemerkbar machen, also Lunge, Herz, Leber, dann bis zu einem gewissen Grad die Verdauungsorgane auch, aber da kommen wir dann schon in einen Bereich, wo eben jetzt es spannend wird in der Paradieses-Imagination, wo speziellere Kräfte noch auftauchen, sagen wir mal so. Aber bevor das der Fall ist, beginnt man auch langsam zu realisieren, warum ist denn dieses herrliche Bild, das ich jetzt da langsam beginne zu erleben, warum ist denn das so zusammengeschrumpft? Und man wird sich also bewusst, irgendwo, je reicher das Bild ist, das ich sehe, desto mehr ist das auch ein Zustand, der einmal war. Das ist nicht der heutige Zustand. Sondern der heutige ist eben dieses traurige Bild irgendwo. Und man beginnt also gewahr zu werden, ja, die Ursache bin ich selber. An mir liegt es, dass das so zusammengeschrumpft ist. Damit ich heute so sein kann, wie ich eben heute bin, das hat dazu geführt, dass dieses herrliche Paradiesesbild zusammengeschrumpft ist und so vertrocknet ist letztlich. Ausgehend wirklich davon, man erlebt erstens ja noch, was erlebt man noch drinnen? Das muss ich vielleicht noch einmal ins Bewusstsein rufen. Also man erlebt zuerst diese Tiergestalten. Man erlebt sie dann, das Bild wird jetzt noch reicher, man erlebt die Pflanzengestalten, immer reichere Pflanzengestalten. Das ist also erst das Zweite, was man entdeckt. Also es ist umgekehrt, wie die Schilderung hier in der zweiten Schöpfungsgeschichte, wo wir zuerst die Bäume und das gepflanzt werden. Die Pflanzen tauchen also erst gegen Schluss zu auf und da immer reicher und immer reicher, und sie haben etwas zu tun mit dem Nervensystem, mit dem Erleben des Nervensystems. Das haben wir auch das letzte Mal schon besprochen, und tatsächlich, wenn man sich so Pflanzen anschaut und sie vergleicht mit den Nerven, sieht man sofort, dass das diese selbe Wachstumscharakteristik irgendwo hat, also namentlich das Nervensystem halt mehr mit dem Wurzelsystem sogar. Also so die Nerven, die wir heute haben, sind fast also so wie Wurzeln, denen das Oberirdische ziemlich fehlt, also denen die Blüte fehlt, zumindest die sinnlich sichtbare Blüte fehlt. Die Blüte ist in Wahrheit, was ist das? Die Blüte ist das, was das Nervensystem befähigt, uns das Bewusstsein zu bringen oder zurückzuspiegeln. Die Blüte entsteht nämlich übersinnlich. Und das sind die seelischen Erlebnisse sozusagen. Also es entsteht eine astralische Blüte sozusagen. Also das kann man sich bei jeder Nervenzelle dazu denken sozusagen, dass da eine astralische Blüte da ist. Und die ist aber nur da und leuchtet eben auf, wenn diese Nervenzelle erregt wird. Und erregt wird heißt eigentlich, dass sie fast abgetötet wird. Und das ist ja interessant, wenn man sich die Pflanzen draußen anschaut, wann blüht sie denn? Da ist eigentlich die große Wachstumsphase ans Ende gekommen. Also das heißt, der rein vegetative Prozess kommt eigentlich an ein Ende. Dann blüht sie auf, bildet darin die Frucht und dann verwelkt das Ganze. Und dann zieht sich's wieder zurück eigentlich, dann vergeht sie. Das ist genau dasselbe spielt sich ab, wenn eine Nervenzelle erregt wird. Also da kommt bereits durch die Erregung ein gewisser sozusagen Todesimpuls hinein oder ein Absterbensimpuls hinein, auf den hinauf blüht das Astralische auf, sprich das Bewusstsein blüht auf, und dann ist sie einmal ziemlich gelähmt, die Nervenzellen. Weil jede Nervenzelle, die erweckt wurde, ist für einen gewissen, natürlich sehr kurzen Zeitraum, aber doch nicht mehr funktionsfähig. Sie muss erst regeneriert werden. Und wenn sie regeneriert wird, in der Zeit ist sie nicht erregbar. Also sie muss erst wieder repariert werden, sozusagen. Sprich, da arbeiten dann ganz stark die Nachtgeister, die wir als Laila schon kennen aus der Bibel, also wo es heißt, ein Tag und eine Nacht und so weiter. Wir wissen, das sind die dunklen Urengel sozusagen, die als Helfer der Elohim. Die aber gerade mit der Regeneration des Körpers zu tun haben, in der Nacht überhaupt und bei Tag aber auch bis zu einem gewissen Grad, nämlich immer dann, namentlich wenn Nervenzellen erregt werden, müssen die das wieder aufbauen. Aber dann ist zumindest für diese eine Nervenzelle Nacht, während die das aufbauen. Also wir haben die Nacht auch ununterbrochen während des Tages, sonst wird mit jeder Nervenerregung die Nervenzelle absterben und wäre tot. Bis zu einem gewissen Grad passiert das eh, aber wenn das wirklich bei jedem Sinneseindruck gleich Millionen Nervenzellen absterben würden, dann wird man nicht bis zum Lebensende damit durchkommen. Ja, also das heißt, die Bäume hängen mit dem Nervensystem zusammen und wir erleben dann natürlich jetzt sehr stärker gerade auch diese Nachtkräfte drinnen, die das zum Wuchern bringen. Die sind nämlich gerade die das also aufblühen lassen irgendwo. Aufblühen ist jetzt falsch, die das aufwachsen lassen. Weil Blühen ist eben eigentlich schon ein Vergehensprozess. Oder da ist es schon der Kippe. Was man im Übrigen auch daran sieht, dass die Blüten bereits nicht mehr Photosynthese betreiben, also nicht mehr von der Sonne leben, sondern wie die Tiere atmen. Also da beginnen sie bereits die Pflanzen auch Kohlendioxid auszuatmen. Also das heißt, die Blüte ist schon auf dem Sprung, Tier zu werden im Grund. Also, weiß ich nicht, wenn man sich vorstellt, das ginge noch einen Schritt weiter, dann hebt die Blüte ab und wird ein Schmetterling oder irgendein Insekt oder sowas. Das hängt also zusammen. Und man spürt jetzt natürlich auch, wenn man in diese Paradieses-Imagination geht, gerade in der, wenn man das jetzt erlebt, die Pflanzenwelt, die Bäume, die da sind, dann erlebt man aber auch das Schrumpfen dann, also der Todesprozess, der da hineinkommt, der setzt dort irgendwie bei den Bäumen an. Mit denen hat es am meisten zu tun. Das geht gar nicht so sehr jetzt von den Tieren aus, sondern bei den Bäumen. Und das ist ja auch drinnen, nicht wahr? Mit den Bäumen hat es die Kalamität. Also mit einerseits dem Baum des Lebens, andererseits dem Baum der Erkenntnis. Und wenn man das jetzt zu erleben beginnt, dann ist es sehr interessant, ich habe euch das letzte Mal, glaube ich, gezeigt, dieses Bild von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Also, weißt du, das letzte Mal hast du... Ja, mit der Schlange, ja, genau. Wo aber oben diese Frauengestalt ist, also wo wir gesagt haben, das wird eigentlich als Lilith gedeutet und mit einem gewissen Recht. Also es ist dann nicht eigentlich wie gewohnt der Luzifer, der rausschaut, oder zumindest ist es nicht so ganz eins zu eins, sondern es ist eben eine weibliche Gestalt. Und diese Lilith hängt zusammen mit den ganz alten Kräften aus der Vergangenheit, aber mit den Nachtkräften eben. Also die Nachtkräfte, könnte man sagen, sind die auf einem alten Zustand zurückgeblieben sind, die sogar zurückgehen bis zum alten Saturn letztlich. Weil der alte Saturn war eine praktisch durchgehende Nachtwelt. Da gab es nicht einmal noch den Lichtäther. Also nur ganz in der Endphase blitzt es einmal auf, als Vorausgriff sozusagen schon auf das Künftige. Weil ich habe das jetzt schon wieder weggelöscht, unsere ganzen Weltentwicklungsphasen. Aber wenn man nur nehmen die 7 großen planetarischen Zyklen, dann heißt das beim alten Saturn, da fängt es einmal an, das Eigentliche vom Saturn auszuarbeiten. Es gibt noch keine Wiederholung von früher, weil es ist ein völliger Neubeginn. Aber es gibt sehr wohl Vorgriffe auf alles das, was erst kommen wird, bis zum Vulkanzustand letztlich hin. Natürlich sehr schattenhaft und sehr, sehr bescheiden noch, aber es gibt die Vorgriffe. Das heißt also, wenn man so will, der Gesamtplan dieser ganzen planetarischen Entwicklungskette, der ist von Anfang an da. Nicht in allen Details, aber im Groben ist er da. Und er beginnt sich nur dann immer mehr im Laufe der Entwicklung zu manifestieren. Also er ist sozusagen als keimhafte Idee am Anfang irgendwo da und am Ende ist es vollkommen ausgearbeitet erst. Und dann vergeistigt sich das Ganze wieder und bringt dann als Ergebnis, aber da blicken wir jetzt sogar schon wirklich über unsere planetarische Kette hinaus, bringt als Ergebnis mit, dass jetzt geistige Wesenheiten da sind, die alle diese Erfahrungen mitnehmen und dadurch ihre eigenen Schöpferkräfte weiterentwickelt haben. Und wenn die dann eine ganz neue planetarische Entwicklungskette beginnen, nehmen sie zwar nichts an Weltenschicksal aus der alten mit, da gibt es nichts mehr, aber sie bringen ihre Fähigkeit mit, ihre Schöpferfähigkeit bringen sie mit. Also man muss sich das so vorstellen, dass damit dass diese alte planetarische Entwicklungskette abgeschlossen ist, auch im Grunde die Erinnerung an die ganzen Details, was da passiert ist, ist weg. Es ist so, wie wenn wir schreiben lernen, wenn wir es dann irgendwann einmal kennen als Erwachsener, kann man es nicht mehr genau erinnern, was wir da alles für Übungen gemacht haben im Detail und wie schwierig das war. Es ist uns auch völlig, völlig wurscht, das kann man nicht einen Splitter davon irgendwie. Es ist weg. Und das muss man sich in gesteigertem Maße vorstellen, es ist die Erinnerung eigentlich an die Vergangenheit, ist weg. Aber die Fähigkeit, die daran gewachsen ist, die ist da. Und mit der fängt man völlig neu an. Und dass die Erinnerung in gewisser Weise weg ist, hängt damit zusammen, dass eben vollkommen auch das Karma dieser ganzen planetarischen Entwicklungskette aufgelöst ist. Es gibt kein Karma, das dann in die Zukunft weitergeht. Von da an, sondern es gehen nur geistige Wesenheiten gehen weiter und die fangen völlig von Null an wieder. Warum ich das so betone, nicht weil wir dort wirklich irgendwo hinblicken können, ich meine, wir sind schon froh, wenn wir ein bisschen in so eine Erdentwicklung vorausblicken können, aber nur um das Bewusstsein dafür zu unterstreichen oder zu stützen, dass namentlich wir dann diese Wesenheiten sein werden, die sehr maßgeblich beteiligt sind, eine neue Planetenkette hervorzubringen. Weil wir stehen dann auf der Stufe, auf der die Elohim jetzt stehen. Und das heißt, da kommt eine ziemliche Aufgabe auf uns zu. Aber da brauchen wir uns jetzt noch keine Sorgen machen darüber. Aber jetzt müssen wir es vorbereiten. Ja, jetzt müssen wir es vorbereiten, im ganz Kleinen. Absolut. Absolut. Ja, also das heißt, wir sind bei diesen Bäumen, die eigentlich aus dem Nervensystem entstanden sind, oder besser gesagt umgekehrt, aus dieser Imagination der Bäume ist unser Nervensystem geworden. Und wir spüren aber, dass dort also auch der Ansatzpunkt ist. Von dort geht es eigentlich aus, dass das ganze Gebilde immer mehr vertrocknet und zusammenschrumpft. Also das spürt man auch. Es hat also was mit uns selber zu tun. Das spüren wir. Wir mit unserem Ich sind irgendwie, mit unserem Ich oder mit unserem Astralleib, eher mit unserem Astralleib kommen wir drauf, sind schuld. Also in dem Moment, wo wir dieses Gebilde berühren, sind wir schuld, dass das zusammenschrumpft. Und dadurch erleben es aber jetzt eben umgekehrt, weil das Ganze erleben wir in dem Moment, wo Ich und Astralleib herausgehen. Je mehr eben das Ich und namentlich der Astralleib herausgeht, desto schöner beginnt es zu erblühen. Also man kann sozusagen beobachten geradezu, je mehr der Astralleib herausgeht, desto reicher geht diese Imagination des Paradieses auf, desto schöner wird die. Und das heißt, wir spüren also ganz deutlich das eigentliche Gift, das dazu führt, dass das so zusammenschrumpft und vertrocknet und eigentlich fast ganz tot wird, hängt mit unserem Astralleib zusammen. Also der ist die Ursache. Weniger das Ich als der Astralleib vor allem. Also der hängt damit zusammen und man spürt auch in dem Moment unheimlich stark, dass in dem Astralleib ungeheuer egoistische Kräfte zunächst einmal drinnen sind. Dessen muss man sich bewusst sein, dass der Astralleib einmal, und zwar namentlich eben der menschliche Astralleib, bei den Tieren viel weniger, weil die Tiere haben viel mehr einen Astralleib, der viel offener ist, der sich mit der ganzen Herde vermischt sozusagen, wo eine sehr, sehr große gemeinsame astralische Basis ist. Da kann man von mir aus vom Egoismus einer Tierart sprechen, aber das ist ein sehr uneigentliches Sprechen. Aber das Einzeltier ist bezüglich des Astralleibes nie so stark abgekoppelt, wie es der Mensch ist. Also der menschliche Astralleib ist relativ abgeschlossen, einfach auch von der seelischen Umwelt heute überhaupt. Und das spüren wir also ganz stark, dass unser Astralleib, so wie er ist, wie er diesen starken Egoismus hat, dass er diese Schrumpfungskraft auch irgendwo ist. Also es fängt eben dieses Schrumpfen letztlich damit an, dass diese astralischen Kräfte, diese mit so starkem Egoismus behafteten astralischen Kräfte, die aber notwendig sind, dass ein ganz eigenständiger Astralleib entsteht, soweit ein Astralleib überhaupt eigenständig sein kann, muss man dazu sagen. Es ist immer noch ein gewisser Austausch natürlich da mit der Seelenumwelt. Aber im Vergleich zu allen anderen Astralleibern ist unser Astralleib wirklich mit einer Lederhaut umgeben, mit einer seelischen Lederhaut irgendwo. Aber wir brauchen das halt, sonst könnte man nicht die Wesen sein, die wir sind. Aber das heißt, das ist eine immense Schrumpfungskraft. Ja, wir merken jetzt sogar, das ist die Kraft, die dahinter steht, dass das Ganze vom Adam Katmon bis zu dem Adam in der Erdensphäre, das heißt in der Erdenmondensphäre gegangen ist und weiter dann nach der Vertreibung des Paradieses, dass wir zu diesen Einzelmenschen geworden sind, die auf der Erde herumspazieren. Also das spüren wir, liegt an nichts anderem als an diesen astralischen, egoistischen Kräften drinnen. Die haben das gemacht. Und unser Ich merkt, dass es also irgendwie, wie soll ich sagen, zu schwach ist, eigentlich dem Einhalt zu gebieten. Weil es liegt also nicht am Ich eigentlich, dass das passiert, sondern es liegt am Astralleib. Und das Ich beginnt aber zu spüren, fix, ich bin zu schwach, um das aufzuhalten. Und es merkt aber andererseits auch eben, dass gerade durch dieses Zusammenziehen, durch dieses Vertrocknen, aber eben überhaupt erst das Ich-Bewusstsein aufgewacht ist. Also das Ich steht jetzt in einem Dilemma, weil es spürt aber auch, ich brauche das, um überhaupt wach zu werden, sonst erlebe ich mich selber gar nicht.
Ist auch das Erleben beim Autisten?
Naja, ja, bis zu einem gewissen Grad ja. Ja, schon. Da ist es sehr, sehr stark. Also da ist diese astralische Haut sozusagen ganz stark. Also der schützt sich unheimlich dagegen. Also dass irgendwelche seelischen Impulse von außen hereinkommen. Das und führt also oft dann zu einer aber oft auch sehr einseitigen Steigerung, gerade ein bestimmter intellektueller Fähigkeit, das hat man oft, also weiß ich nicht, man kann ausgezeichnet rechnen oder irgendwas oder kann überschaut, ohne zu zählen, irgendwo da liegen 50 Stückeln und der sagt 53. Wir müssen es mühsam zählen, jetzt sitzt auf einem Blick unter uns. Es sind nicht alle so begabt, aber es gibt welche. Also das ist die andere Seite, weil das sind aber auch genau die Kräfte, diese zusammenziehenden Kräfte, die also das Äußere vertrocknen, die aber innen auch jetzt unser, wie soll ich sagen, Verstandesbewusstsein entwickeln. Das ist der Gegenpol dazu. Also die Vertrocknung bewirkt auf der anderen Seite eben, dass diese Paradiesesbäume absterben halt zu dem, was jetzt unser Nervensystem ist letztlich. Also das heißt, sprich zu den Wurzelfasern, die uns da durchziehen und die keine äußere Blüte mehr treiben, sondern nur diese Bewusstseinsblüte treiben. Das heißt, es geht irgendwie Hand in Hand. Also wir merken als nächstes auch unsere Verstandesfähigkeit hängt auch an dem, dass es so gekommen ist, dass diese Astralkräfte das Ganze abtöten, zusammenschrumpfen irgendwo. Und tatsächlich sind wir als Menschen im Vergleich zu den Menschen früher alle Autisten geworden. Also wir sind mit den typischen Kennzeichen, also wir haben immer stärker diese astralische Lederhaut, wenn es so will, wo von außen nichts mehr reinkommt, wo aber drinnen unheimliche Ängste sind und alles Mögliche, weil uns die Welt eigentlich unheimlich ist irgendwo draußen.
Ist mein Sohn deshalb intelligenter als ich?
Naja.
Das fällt mir schon auf bei den Kindern. Es hat vielleicht auch mit der IT-Infrastruktur zu tun.
Sicher auch, natürlich. Aber nein, es, natürlich, die jüngere Generation ist in dem Sinn natürlich autistischer als wir. Und die, also ich meine das aber jetzt überhaupt nicht böse oder anklagend, das ist einfach ein Entwicklungszug, der drinnen ist. Aber was auch auffallend ist, dass bei vielen jungen Menschen sie sich wahnsinnig schwer mit der Mitte tun. Und also diese Fülle des Gefühlserlebens und des Miterlebens des Gefühls des anderen. Ich meine, manchmal typisch heute, wenn die Jungen beisammen sitzen, selbst wenn sie nebeneinander sitzen, schicken sie sich lieber SMS, als das miteinander reden. Weil da schaltet das ganze Gefühlselement eigentlich aus. Da habe ich nur mal den Gedanken des Gefühls vielleicht. Wenn ich schreibe, ich liebe dich, ist das was anderes, als wenn ich dir das ins Gesicht sage. Also das muss sozusagen als Information erreichen. Aber das ist eigentlich die Angst. Die Angst, mich zu öffnen und da in diese unbekannte Seelenwelt da draußen zu gehen, die unheimlich ist sozusagen irgendwo. So wird es natürlich unterbewusst, aber so wird es empfunden. Also man hat Angst, hinauszugehen. Die Angst, das ist natürlich das Arimanische unserer Zeit. Also diese Verhärtung hängt da stark mit dem arimanischen Element zusammen. Es ist nicht nur das Luziferische, sondern es ist also da sehr stark heute das Arimanische drin. Und das ist sicher auf der anderen Seite auch das, was jetzt den Intellekt immer stärker hervorbringt. Und zwar wirklich einen sehr nüchternen Intellekt. Also, weil das ist ja nicht vergleichbar mit so, weiß ich nicht, wie griechische Philosophie oder so war. Mein Aristoteles ist vielleicht so ein gewisser Anfang schon, aber so Platon oder was, das kann man mit unserem Intellekt noch überhaupt nicht vergleichen und die Vorsokratiker schon gar nicht. Weil da ist es eigentlich noch, das sind die letzten Reste eines imaginativen Erlebens, also das dann beim Platon zum Schluss halt ein Wahrnehmen der Ideenwelt ist. Das ist eh schon wahnsinnig abstrakt, aber immerhin, es ist noch ein Erleben der Außenwelt und dann erst fängt es an, immer mehr dieses Selbstdenken zu werden. Das heißt, mit dem bisschen, was überblieben ist da drin, versuche ich jetzt zu kombinieren und Ding und komme natürlich damit nie dahinter, das zu durchschauen, was mich da umgibt in Wahrheit. Und das heißt, das ist unheimlich beängstigend. Und alles, was sich nicht rational erfassen lässt, ist überhaupt beängstigend irgendwo. Auf der anderen Seite ist dann gern natürlich im Untergrund wieder der Luzifer da, der dann in der Ekstase an hinausreißen möchte.
Drogen dann,
ja. Weil irgendwann erträgt man das dann nicht mehr, dann kommt die Droge, die und dann schwebe ich irgendwo über den Wolken. Also das ist sehr typisch für uns. Das ist die große Herausforderung unserer Zeit, also mit dem fertig zu werden. Und eben da trotzdem sein Ich nicht zu verlieren oder sich gängeln lassen in seinem Ich durch diese Kräfte. Weil da wirken die Widersacher drin, die sind heute so stark wie nie zuvor.
Eigentlich ist ja das unfassbar, was diese Autisten da zum Teil treiben, weil da gibt es dieses Beispiel von Oliver Sacks, der war ja in der Nervenheilanstalt, da saßen zwei immer beieinander und haben sich 10-stellige Zahlen zugerufen.
Ja.
Und er hat sich immer gedacht, Gottes Willen, was machen die da? Da war auch überhaupt kein System zu erkennen und die haben sich aber wahnsinnig abgehaut.
Ja.
Und Spaß gehabt, ja. Den ganzen Tag damit zugemacht. Bis er dann draufkam, ist das ein Primzahl. Ja. Und der eine sagt eine Primzahl und der andere sagt die nächste.
Ja.
Dann hat er halt in so einem Primzahlbuch nachgeschaut und dann hat er sich eine 12-stellige genommen und dann hat er denen die 12-stellige, dann haben die auch frei gehabt. Und gleich als nächstes kam die nächste 12-stellige Primzahl. Das ist ja unfassbar.
Das ist unfassbar, ja.
Also das ist ein Hobby von mir, wenn ich Auto fahre, dass ich die Autokennzeichen nehme und schaue, dass er Primzahl ist.
Ja.
Was ich allein brauche, bei einer 4-stelligen Zahl rauszukommen, dass er ist.
Ja.
Dividieren durch alle möglichen anderen Primzahlen. Ja? Die machen das mit 11, mit 10, mit 12-stelligen
Primzahlen. Ja, es ist unfassbar. Ist unglaublich, ja.
Was ist das? Das ist Einflüsterung von Ariman?
Ja, das hängt mit Ariman.
Eine direkte Verbindung zu der Konstruktion der Welt.
Oder? Ja, genau. So genau, ja, nein, das ist dann nämlich inspiriert tatsächlich und das sind dann im Wesentlichen alemannische Inspirationen, die auf der Ebene an sich nicht grundsätzlich was Schlechtes sind, aber man sieht, dass dann das Ich da in Wahrheit nicht mit kann, weil das kommt nicht aus dem Eigendenken, das heißt, da wird dann nicht, nämlich die Quelle nicht bewusst, woher das kommt. Wenn ich das ins Bewusstsein heben könnte und erlebe, wo die Inspiration herkommt und wie die hereinkommt, um sie zu fassen, dann wär's gut. Aber das wäre dann aber auch irgendwo die Erlösung Arimans, weil das hieße ihn dann zu erkennen. Das hieße ihn zu erkennen. Ich meine, er ist der zählen und rechnen kann, ganz besonders. Und das ist aber eine hohe Geistigkeit, sehr wohl, also, aber halt eine sehr, sehr, sehr einseitige, sagen wir mal so. Und ja, aber das hängt also damit zusammen, das ist einfach, der Autismus ist einfach eine Übersteigerung dieser Kräfte, die aber seit der Paradieseszeit sozusagen wirken, dass wir so als eigenständige Wesen auf der Erde stehen können und dass wir immer mehr diese Verstandeskräfte entwickeln und der einzige Sinn davon ist, dass wir uns unseres Ich bewusst werden. Dazu ist es aber auch notwendig gewesen. Also das erlebt man in der Paradiesesimagination. Also man erlebt eben eher zuerst einmal die Schattenseiten davon, sage ich mal. Also man spürt eben, dass das die Kräfte sind, die letztlich dieses Paradies zerstört haben, die es schrumpfen ließen. Das spürt man besonders stark. Ich meine, man spürt schon, dass das Ich-Bewusstsein damit zusammenhängt, also das Bewusstsein, nicht das Ich, aber das Ich-Bewusstsein. Aber man spürt es in dem Zusammenhang in der Imagination, sage ich mal, eher als etwas Schmerzliches. Wenn man dann nachher in der Nacherinnerung oder so eine gewisse Distanz dazu hat, dann spürt man schon, ja, das haben wir aber gebraucht, um bewusst zu werden. Aber in der Imagination selber ist es eher also dieses Schmerzerlebnis, dieses traurige Erlebnis. Das, weil es einfach so überwältigend ist, dann je tiefer in diese Paradieses-Imagination gehen, wir reicher und immer reicher die Bilder werden und man dann erst merkt, wie gewaltig der Verlust ist, der entstanden ist. Wie gewaltig der Verlust ist, wie wir, wenn ich es jetzt bezüglich des Denkens betrachte, wie sehr wir aus der Weisheit, aus dem Wissen um was viel, viel Größeres herausgefallen sind, dadurch, dass wir jetzt unsere abstrakten Begriffe haben. Und wir merken, das ist was ganz was Kümmerliches. Das ist übrigens was, was manche gnostischen Schriften sehr deutlich schildern. Und da gibt es zum Beispiel das Apokryphon des Johannes, so nennt sich das, es ist nicht gesagt, dass das also vom Apostel Johannes wirklich geschrieben wurde, aber es wird ihm zugeschrieben oder ist aus seiner Schule irgendwo aus der Richtung. Die sagen, da steht ganz deutlich drinnen, also als jetzt Adam und Eva eben von der Frucht gegessen hatten und wo sie also entdeckten, dass sie nackt waren, dann deuten die das ganz deutlich, ja, sie merkten jetzt, dass sie ihre ganze Weisheit verloren hatten. Sie standen jetzt ohne ihre ganze Weisheit da. Und das ist es, dass sie nackt waren. Und das ist auch richtig. Das Bild ist ganz richtig. Also es ist wahnsinnig viel eben an geistiger Erkenntnis dadurch, die halt natürlich traumhaft vorher war, aber immerhin, die ist weg. Die ist weg. Also mit dem hängt es zusammen. Und also welche Kräfte sind das? Aber jetzt, welche Kräfte haben den Astralleib dazu gebracht, das zu entwickeln? Weil man merkt zunächst, dass er primär das Ich ist es gar nicht, dass das gemacht hat. Das Ich eigentlich fühlt sich unwohl in der Situation, das, also in der Imagination selber. Das, was hat diesen Astralleib bewogen, so zu schrumpfen, so einen starken Egoismus zu entwickeln? Und da merkt man eben jetzt kommt der Punkt, wo halt der Luzifer auftaucht oder die Schlange auftaucht oder die Lilith auftaucht. Ich würde nämlich jetzt wirklich sagen, das steht jetzt nicht so bei Steiner direkt drinnen, aber das Erste, was da auftaucht, und dann finde ich das Bild von Michelangelo so genial, das Erste, was rauskommt, sind nämlich wirklich diese Dunkelkräfte des alten Saturn. Das ist das Erste, was herauskommt. Damit fängt es an, in dieses Weisheitslicht, also die Schatten hineinzutragen, aber erst an diesen Schatten erwacht sozusagen, beginnt zu erwachen das Verstandesbewusstsein. In der sinnlichen Wahrnehmung dann irgendwann einmal das Bewusstsein für die Außenwelt zu erwachen. Weil sowohl in der sinnlichen Wahrnehmung als auch im Verstandesdenken haben wir es eigentlich immer mit dem Wechselspiel von Licht und Schatten zu tun. Ich kann sozusagen nichts erkennen, ich könnte verstandesmäßig nichts erkennen, wenn ich vollkommen in Weisheitslicht getaucht bin. Dann bin ich einfach geblendet vom Weisheitslicht. Wenn nicht der Schatten auch drinnen ist, wo ich jetzt einen Unterschied erkennen kann, da fängt es an. Das heißt, schaue ins göttliche Licht und du siehst gar nichts, du bist geblendet im Grunde. Also erst wo Schatten auftritt, dort kann ich irgendeine Kontur sozusagen einmal erkennen, bildlich gesprochen jetzt. Das gilt also sowohl nach außen für die Sinneswahrnehmung als innen fürs Gedankliche. Weil unsere Begriffe haben alle damit zu tun, dass wir die Dinge oder die Gedanken voneinander unterscheiden können. Etwas ist lang, etwas ist kurz, etwas ist groß, etwas ist klein. Wenn ich nicht immer den Unterschied habe, dann erkenne ich gar nichts. In Wahrheit ist aber alles eine Einheit. Ja, Punkt. Und mehr kann ich dann schon nicht sagen, verstandesmäßig. Und wirkliches geistiges Erleben fast aber bis zu einem gewissen Grad die Einheit. Darum ist es so schwer, das Erleben zu schildern überhaupt. Ich muss es nur, um es überhaupt kommunizieren zu können, muss ich eben genau diese Linien zeichnen dann drinnen, diese Unterschiede, dieses Hell-Dunkel. Also wenn ich es hereinhole, muss ich es, aber eigentlich die höchste geistige Erkenntnis wird eins, vollkommen eins mit dem anderen Wesen, das es erkennen will. Ja, es wird letztlich eins mit dem ganzen Universum. Und es ist trotzdem ein Erkennen, aber es ist völlig anderer Ort. Wir können das nicht beschreiben, dieses Erlebnis, das ohne Unterschiede, aber doch die reichste Fülle erkennt. Weil sich nämlich, wie soll ich sagen, es dreht sich irgendwie um. Wieso kann man die Fülle erkennen? Man beginnt zu spüren die Schöpferkraft, die drinnen ist in dem anderen Wesen. Das heißt sozusagen die Kraft, alles Mögliche schaffen zu können, ohne dass es jetzt schon da sein muss. Man beginnt diese Kraft selber zu spüren. Während unser Erkennen immer nur das Fertige erkennt, was schon da ist. Es ist sozusagen, wir kommen dann auf einen Punkt, so wie der Künstler, aber halt nicht wirklich ganz bewusst, den ersten genialen Schöpfungsblitz zu seinem Werk hat. Da weiß er noch gar nichts, wie das werden wird. Er spürt, es ist da. Da ist jetzt irgendwas. Und aus dem geht er jetzt ins Tun, und je mehr ins Tun hineinkommt, desto mehr leitet ihn das weiter, wie das ganze Werk weitergehen wird. Sei es ein Bild, sei es ein Drama oder sonst irgendwas. Und es tritt immer mehr plastisch hervor, je mehr seine Schöpferkraft Wege macht. Und das heißt, die ganz rein geistige, intuitive Erkenntnis spürt jetzt aber wirklich nur rein diese Schöpferkraft, ohne dass noch irgendeine Schöpfungstat überhaupt passiert ist. Also es spürt sozusagen die Schöpferkraft, bevor sie überhaupt tätig geworden ist. Sie spürt sie an sich selbst, in sich selbst. Das ist so irgendwie stammelnder Versuch, das zu beschreiben. Aber es ist so, wie soll ich sagen, ein Spüren dieses geistigen Kraftgefühls irgendwo, das da ist. In dem Moment spürt man auch, also kann man sehr, sehr klar, wie soll ich sagen, den geistigen Stellenwert des Wesens erfassen, mit dem ich mich da in der Intuition verbinde, und das gilt vor allem auch gegen sich selber gegenüber. Also das heißt, weil das erste geistige Wesen, dem man begegnet, ist man eigentlich selber. Also da fängt es an. Und das heißt, dann spürt man die geistige Schaffenskraft, die im eigenen Ich drinnen ist, und man beginnt zu spüren, wie groß oder klein die ist. Ohne jetzt noch genau sagen zu können, was die alles machen kann, aber man spürt sie total. Und das ist eigentlich ein völlig unbestechlicher Maßstab dann dafür, wo man steht, wie weit man ist in der geistigen Entwicklung. Das sieht man ganz klar, man kann es dann mit anderen geistigen Wesenheiten vergleichen, aber man spürt es dann sehr, sehr stark. Und man sieht also jetzt in dieser Paradieses-Imagination, aber das heißt, aus dem wirklichen Ich heraus kommt das also nicht, was diese Schrumpfungskraft, diesen Egoismus des Astralleibes bewirkt, sondern da sind eben jetzt die Widersacherkräfte. Und da ist es eben vor allem einmal das dunkle Saturn-Element, das herauskommt. Das interessanterweise, wo jetzt diese gewaltigen aufbauenden Kräfte, die das nämlich am alten Saturn waren. Man muss denken, diese Kräfte waren am alten Saturn die Kräfte, die überhaupt den physischen Leib geschaffen haben, als Wärmegebilde. Und sie sind heute immer noch die stärksten Kräfte, die unseren physischen Leib erhalten. Und sie sind unabdingbar notwendig, damit der physische Leib überhaupt überleben kann. Wir würden ihn durch unser Bewusstsein und der Tag so ruinieren, dass selbst die normalen Ätherkräfte und das alles das nicht ausgleichen könnten, wenn nicht diese alten Saturnkräfte wirken würden in uns. Und das heißt auch damit diese Wesenheiten des alten Saturn, also diese Nachtgeister, die Laila. Und damit hat die Lilith zu tun. Also die ist ein Bild vor allem für diese Kräfte. Lilith, die Adams erste Frau, wie es so schön heißt. Also Faust wird so genannt und das gibt es eben auch in manchen jüdischen Legenden, wird es so geschildert. Ich glaube, ich habe das letzte oder vorletzte Mal schon davon gesprochen. Lilith ist überhaupt so ein Repräsentant. Also so sehe ich das. Steiner schildert das nicht so ausführlich. Er erwähnt sie eben ein einziges Mal. Das ist eben bei der Faustgeschichte, wo über Goethes Faust spricht, weil da taucht die Lilith ja in der klassischen Walpurgisnacht auf. Also wenn der Faust da mit Mephisto von Feuerchen zu Feuerchen geht, sieht er dann eine Frau dort liegen mit wunderschönem Haar. Und wer ist denn das? Na, Lilith. Wer? Adams erste Frau. Und ein Kommentar von Steiner dazu: Faust schaut seinen eigenen Ätherleib. Weil der in dieser Walpurgisnacht auch gelockert ist. Mehr Kommentar gibt es nicht. Es gibt jetzt nur eine zweite Stelle, wo das Wort Lilith vorkommt. Das ist eine Schilderung eben dieser Nachtgeister, der Laila, die in der Nacht den Organismus aufbauen, und zwar in manchen Mitschriften. Das ist ganz interessant. Also in manchen steht es in den neuen Ausgaben, jetzt steht überall Laila oder sowas drin, in älteren steht manchmal Lilith drinnen. Das sind die einzigen zwei Hinweise, die es gibt. Und
was ist mit der passiert? Wieso haben sich die scheiden lassen?
Naja, die ist irgendwie in Streit, also den jüdischen Legenden noch ist in Streit geraten mit dem Adam, weil sie sollte ihm untertan sein, das wollte sie nicht, weil sie sich als gleichberechtigt gefühlt hat und sie hat dann sogar selbsttätig das Paradies verlassen. Heißt es, und hat aber ihre Unsterblichkeit nicht verloren, im Gegensatz dann zu Adam und Eva, weil sie ja dem Sündenfall gar nicht unterlegen ist. Sie hat ja nicht gegessen von der verbotenen Frucht. Aber sie wird dann jedenfalls bei den Juden immer als sehr ungute Gesellin geschildert. Sie ist also vor allem die kleinen Kinder tötet, also im Schlaf oder so, in der Nacht. Also sozusagen plötzlich ein Kindstod oder so, das hängt halt mit der Lilith zusammen. Also wird sie sehr negativ gesehen. Und Jahwe eben dann beschließt eben dann, weil der Adam jetzt einsam ist, beschließt er halt dann die Eva zu erschaffen. Und meine Empfindung ist eben jetzt, dass die Lilith zusammenhängt mit den zurückgebliebenen Kräften der alten planetarischen Entwicklungszustände, das heißt mit den wirklich ursprünglichen Kräften, also namentlich mit den Kräften des alten Saturn, mit denen insbesondere, aber wahrscheinlich auch mit den Kräften, die auf der Stufe der alten Sonne stehen, und bis zu einem gewissen Grad auch mit den Kräften, die auf der Stufe des alten Mondes stehen. Und also das heißt mit den zurückgehaltenen Kräften dann letztlich. Und die Eva repräsentiert auch diese früheren Zustände, aber die sozusagen mit der Entwicklung mitgegangen sind. Die also weitergegangen sind.
Die bereit ist, im Untertan zu sein.
Bitte?
Die bereit ist, im
Untertan, untertan zu sein.
Also sprich, wo der Mensch die Möglichkeit hat, durch seinen Verstand oder durch sein
genau.
Hauptsächlich zu wirken und nicht
genau.
Durch Einflüsterung der
genau.
Inspiration.
Genau, genau. Weil das sind natürlich Kräfte, da ist vom Ich noch keine Rede. Und Genau, das ist wohl der Punkt. Und es ist nicht zufällig, dass es jetzt, und darum finde ich, weil jetzt, wenn wir zur Lilith zurückgehen oder überhaupt zu dem alten Saturn zurückgehen, also ist eben die Wurzel wirklich dort besonders stark. Was ist entstanden auf dem alten Saturn? Der physische Leib als Wärmeleib, aber im physischen Leib vor allem die Anlage der Sinnesorgane. Das ist das Wesentliche. Also man könnte sagen, der physische Leib am alten Saturn besteht eigentlich aus Sinnesorganen oder ist als Ganzes ein Sinnesorgan. Halt damals ein Wärmesinnesorgan im Wesentlichen, weil was anderes gibt es ja nicht. Aber das Wesentliche, das Wesen des physischen Leibes besteht eigentlich darin, Sinnesorgan zu sein. Das, ich meine, ist ja sogar interessant. Ich weiß nicht, ob ihr schon gelesen habt, es gibt ja von Steiner eben dieses fragmentgebliebene schriftliche Werk aus dem Jahr 1910, das Anthroposophie übertitelt ist. Untertitel ein Fragment, der Untertitel stammt nicht von ihm, aber es ist Fragment geblieben, weil Steiner selber gemeint hat, ich kann es nicht fertig schreiben. Ich finde keine Worte, die verstanden werden könnten. Also, und so blieb es dann. Er ist dann sicher in späteren Jahren auch nicht mehr dazugekommen, weiter zu arbeiten. Aber er hat wirklich noch viele Jahre später gesagt, ich finde nicht die Worte, die es möglich machen, das verständlich zu erklären. Und was macht er dort nämlich eigentlich, wenn man es genau nimmt? Er entwickelt die Anthroposophie aus der Sinneslehre. Im Grunde. Und überhaupt der ganze Mensch als Metamorphose der Sinnesorgane im Grunde. Und alles entwickelt sich aus dem. Und wenn ich das kosmologisch betrachte, sprich, entwickle ich alles aus dem alten Saturn. So könnte ich es auch sagen dann. Weil da war der Mensch ganz Sinnesorgan, ganz physischer Leib. Aber dieser physische Leib war eben eigentlich im Grunde nichts als Ur-Sinnesorgan. Ohne noch ein Astralleib zu haben, also das Sinnesorgan könnte für sich damals noch gar nicht so wahrnehmen, wie wir jetzt wahrnehmen können. Es können es nur höhere geistige Wesenheiten, die bereits ein Astralleib haben, benutzen, um durch diesen physischen Leib des Menschen wahrzunehmen. Dadurch zum Beispiel die Umwelt des alten Saturn in einer gewissen Weise sinnlich wahrnehmen können. Und dadurch ein gewisses Selbstbewusstsein bekommen, ein gewisses Ich-Bewusstsein, das aber natürlich mit unserem heute nicht vergleichbar ist. Weil wenn ich nehme die Archai, die Urengel waren das damals, die diese Sinnesorgane benutzt haben, ja, die erkennen sich als Wärmewesen und die Außenwelt auch als Wärme. Mit unterschiedlichen Wärmegraden. Das ist ihr Gegenstandsbewusstsein, wenn man so will. Wenn man es damit vergleichen will. Also sie fühlen sich als etwas mit einer bestimmten Eigenwärme, das in einer etwas anders gearteten Wärme drinnen ist. Naja, also ich weiß nicht, wie bewusst wir uns würden, wenn wir uns als Wärmeflämmchen in ein Feuermeer empfinden würden oder so irgendwie. Also so ist das Erlebnis irgendwie, als Kerzenflamme in ein Feuermeer. Wie weit man sich da als Kerzenflamme seiner selbst bewusst wird. Also ist schwer. Natürlich hatten die Archai dann weiter Zeit über die Sonnenstufe und über die Stufe des alten Saturn bis jetzt zur Erdentwicklung, ihr Bewusstsein weiterzuentwickeln. Aber das heißt, ihr Bewusstsein kann sich nie so trennen wie unsere Seite, wo wir einer festen, kompakten Außenwelt sozusagen uns gegenüber sehen.
Der Wolfgang,
ja?
Gibt es in diesem Zusammenhängen ganz oft die Aussage von Steiner, die Erkenntnis der höheren Wesen,
ja?
Das ist wie eine Spiegelung.
Ja.
Durch die ganze Geheimwissenschaft.
Ja. Ja, ist richtig, entsteht, ja.
Das ist doch ziemlich rätselhaft, gell?
Ja, nein, das da müsste man, ja, das könnte man noch sehr viel ausführlicher also besprechen mal. Mhm. Ja, es hängt ja überhaupt damit zusammen, dass, um es nur kurz anzudeuten, wenn man jetzt zum Beispiel zum alten Saturn geht, diese, diese Achaite damals die Menschheitsstufe durchmachen, also ihr Ich bekommen und sich mithilfe der physischen Leiber, die für den Menschen vorbereitet werden, ihrer Selbstbewusstsein, die sind nicht im eigentlichen Sinn verkörpert in diesen Wärmeleibern, sondern sie wirken hinein. Und sie benutzen sozusagen diese Leiber von außen, um sich mit ihrer Hilfe bewusst zu werden der Außenwelt des Saturn. Das heißt, sie spiegeln sich eigentlich selber, sie spiegeln sich im Saturn, könnte man sagen. Also das heißt, sie sind außerhalb dieser Wärmeleiber, benutzen aber diese Wärmeleiber als Sinnesorgan, um sich selbst zu sehen. So könnte man das kurz umreißen. Also das heißt, es ist ganz anders bei uns heute. Wir treten eigentlich durch die Sinnesorgane hinaus und sehen dadurch zunächst einmal gerade uns selber nicht, sondern wir sehen eine Außenwelt. Einmal die Achai, die am alten Saturn diese Organe benutzen, sehen eigentlich sich selbst. Das ist was anderes, das ist ganz interessant. Und bei uns jetzt diese Vertreibung aus dem Paradies hängt aber genau mit dem zusammen. Wir werden nämlich durch die Sinnesorgane hinausgetrieben. Dort werden wir rausgeschmissen. Also jetzt dadurch, dass kommen diese Dunkelkräfte, die Lilith mitbringt, die eigentlich einerseits die stärksten Lebenskräfte sind, aber die, wenn sie falsch wirken, auch sehr gefährlich werden. Das haben wir schon öfters besprochen. Also diese Laila, das sind auch die Asuras, die stärksten Widersacherkräfte. Also wehe, dass die irgendwo falsch wirken. Dann können sie genauso tötend und zerstörend und gefährlich sein, wie sie auf der anderen Seite aufbauend sind. Das hängt eigentlich immer damit zusammen. Je größer die Macht ist, Leben zu schaffen, desto stärker ist auch die Kraft, Leben zu nehmen. Und genau das passiert jetzt durch das Essen sozusagen vom Baum der Erkenntnis. Genau das passiert jetzt. Also es ist eigentlich einmal eine Durchdringung mit diesen Nachtkräften, und die bewirken, die verändern das Bewusstsein so, dass der Mensch eigentlich bewusstseinsmäßig jetzt durch die Tore der Sinnesorgane hinausgestoßen wird und eigentlich draußen ist. Das heißt, wir hatten ursprünglich ein Bewusstsein von dem, was innen ist. Nur war diese Innenwelt damals viel, viel größer, und diese Innenwelt war das Paradies. Heute ist das in Wahrheit der Rest des Paradieses, unser Körper. Unser physischer Körper ist der Rest des Paradieses. Und was erleben wir davon? Von innen her fast nichts. Ja, außer wenn es uns irgendwo zwickt, ein bisschen unangenehm. Wir sind mit unserem Bewusstsein ganz draußen. Das heißt, wir sind bewusstseinsmäßig Menschen, die da draußen stehen, und sind aus dem Paradies da eigentlich rausgeflogen im Großen und Ganzen. Bis auf einen kleinen Bereich, der dann mit der Gedankenbildung zu tun hat. Also so ein kleiner Zipfelzugang ist da noch irgendwo, aber das ist dann die nächste Geschichte, die wir dann nach der Pause, denke ich, angehen werden, übergehen zur Gralsimagination. Bin mir noch nicht genau sicher, wie man das, in welches Umfeld wir das einpacken, aber die hängt dann zusammen mit dem Erleben des Ätherleibes. Und warum ich sage, ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das am besten angehen, weil die Gralsimagination, menschheitsgeschichtlich wird sie um einiges später bewusst, mit gutem Grund auch, weil das ist jetzt die zukunftsweisende Imagination, aber auch bis zu einem gewissen Grad, also wie man diesen Verfallsprozess des Paradieses letztlich irgendwann einmal stoppen und umkehren kann. Nur jetzt auf einer höheren Ebene dann umkehren, indem man eben das Ich-Bewusstsein, das auf dem Weg erworben wurde, mitnehmen kann. Aber also da gehen wir dann in Richtung Auferstehung letztlich, das heißt, dieses verschrumpelte Paradies blüht langsam wieder auf zum großen Paradies. Irgendwann einmal wirklich wieder so groß wie die Erdenmondensphäre und noch größer. Das ist jetzt weite Zukunft. Also, aber das hängt mit der Auferstehung zusammen. Und das hängt dann mit den Ätherkräften dann sehr wesentlich zusammen. Aber das werden wir nach der Pause machen.
Und noch eine Frage. Ja. Das fand ich jetzt sehr interessant, wie du geredet hast von den Archai,
ja,
dass die eigentlich nur ihre eigene Innenwelt erleben, wenn ich das richtig verstanden habe.
Naja, ja, naja. Ja, das ist ein sehr, sehr interessantes.
Stimmt das so?
Naja, jein. Ich meine, wir als Menschen waren ursprünglich so, solange wir im Paradieseszustand waren, erleben wir eigentlich unsere eigene Innenwelt.
Das denke ich mir aber deshalb, weil ja am Anfang eh alles Innenwelt war.
Ja, genau, also es ist alles Innenwelt.
Außenwelt war Innenwelt, ja.
Genau.
Und durch den Schrumpfungsprozess ist eigentlich erst, denke ich mir,
genau,
die Außenwelt entstanden.
Genau.
Aber in welcher Situation sind jetzt höhere Hierarchien bezüglich ihrer Wahrnehmung? Sind die dann so groß wie die ganze Welt? Dann hätten sie das Problem nicht der Außenwelt.
Dann
sind sie kleiner?
Naja, sie sind also in gewisser Weise bei dem alten Saturn, soweit man den überhaupt räumlich zeichnen kann, da fängt das schon wieder an, weil Steiner sagt, eigentlich ist das noch gar kein räumliches Gebilde, sondern da fängt erst die Zeit an und erst für spätere Phasen der Saturnentwicklung ist so eine Andeutung des Räumlichen da, weil das Räumliche hängt mit dem Licht wieder zusammen. Also, und das heißt also mit dem Aufleuchten einer Sonne. Und das ist erst in einer ganz späten Phase des Saturn, dass er sonnenartig aufleuchtet. Dann kann man mit einer gewissen Weise vom Raum sprechen. Vorher noch nicht. Aber
das ist mir jetzt auch neu. Ich glaube, ab Saturn kann man von der Existenz. Okay, also.
Naja, erst eigentlich eine Spätphase. Also da ist eigentlich schon die Hauptentwicklungsphase des Saturn vorbei im Grunde. Also das ist erst die Phase, dort wo schon ein Vorgriff auf die alte Sonne ist. Weil dort erst beginnt der alte Saturn aufzuleuchten, bis zu einem gewissen Grad.
Und aber ab Sonne gibt es Zeit. Oder ist das jetzt auch zu früh?
Na, die Zeit gibt es eben schon vorher, die fängt schon mit dem alten Saturn an.
Aber erst am Ende, gell?
Naja, in dem Moment, wo äußere Wärme erscheint, ist eine gewisse Zeitlichkeit da. Also natürlich nicht mit unserem Zeitbegriff zu vergleichen.
Aber Steiner spricht ja davon Bewegung im alten Saturn.
Ja.
Hat er dann mit Zeit
zu tun? Das hat mit Zeit zu tun, in gewisser Weise. Es ist, also Zeit ist da, darum nicht umsonst nennen die Griechen den Kronos, das ist der Saturn, der hat eigentlich mit dem alten Saturn zu tun, oder das sind Kräfte, und der Kronos ist der Gott der Zeit sozusagen. Also die Zeit entsteht in gewisser Weise vor dem Raum. Der Raum, kann man dann auch sagen, ist irgendwie die Bewegungsspur, die festgehalten bleibt. Dann aber da hängen schwierige Dinge damit zusammen. Das hängt damit zusammen, dass es dann eben auch nicht mehr nur die Archai gibt, sondern also dann gibt es also die Erzengel, die Archangeloi. Das sind die Boten, letztlich die Kunde geben vom Anfang. Und die hängen mit dem Licht zusammen irgendwo und da fängt dann in Wahrheit die Raumschöpfung erst an irgendwo. Also zum Raum wird hier die Zeit, könnte man sagen, jetzt in einem etwas anderen Sinn als beim Parsifal. Aber das
ist auch witzig. Das Licht gibt ja eigentlich Kunde von der Vergangenheit.
Ja,
kann
ja,
man sagen,
wenn ja,
man
das ja, genau,
sieht, ne?
Genau. Ja, das ist sicher. Ich meine, das ist auch sicher nicht so zufällig, dass sich das da dann abspiegelt. Also, dass wir eigentlich, wenn wir in den Kosmos schauen, mit der Raumperspektive zu gleicher Zeitperspektive haben. Also, da gibt es in Wahrheit unheimlich viel noch zu entdecken. Und unheimlich viel, was man selber auch noch weiterverfolgen muss, weil der Steiner hat so viel gegeben und es ist aber noch so viel mehr da. Und was wirklich eben das Tolle ist, er hat so wirklich einfach das Terrain so gut abgesteckt, dass man einfach so gute Orientierungspunkte hat. Das ist das Wichtige. Aber dazwischen sind 100.000 Dinge, die noch nicht ausgesprochen sind, weil das gar nicht geht. Also das wäre nicht einmal möglich, das auszusprechen von der Lebenszeit her, was alles zu sagen wäre noch oder was noch zu entdecken ist.
Schaffen wir das jetzt noch mit dem Innen und Außen bei den Archäen?
Naja, bei dem Innen und Außen, also Wesenheiten, die Engelhierarchien, die haben, das gilt für alle eigentlich, als Erlebnis haben sie einerseits, sie erleben sich an dem, was sie tun, an den Taten. Und die werden ihnen zurückgespiegelt. Also das heißt, wenn da der alte Saturn angenommen ist, dann sind die Archäe irgendwo im Umkreis und sie tun etwas und das spiegelt sich jetzt auf dem alten Saturn zurück. Und an dem nehmen sie sich wahr. Und sie spiegeln sich aber an diesen physischen Leibern der Menschen. Zeigen mir diese Bärchen, die Maulbeere oder Brombeere, wie es Steiner oft nennt. Also das heißt, die Archäe spiegeln sich an diesen physischen Leibern, die eigentlich Sinnesorgane sind.
Unter Saturnbedingungen.
Unter Saturnbedingungen, das heißt, also unter wärmeartig.
Ja, aber es ist ja ein Außen für Sie.
Es ist jetzt ein Außen für Sie, genau. Aber das könnten Sie nicht, die Spiegelung wäre nicht möglich, wenn nicht eben da diese Wärmeeier oder wie immer da wären und die nicht diesen sinnesorganartigen Charakter hätten. Dann könnten Sie nicht spiegeln. Dann würden Sie das schlucken sozusagen und Sie würden gar nichts merken. Und dadurch beginnen Sie, sich zu erleben. Und Sie haben von der anderen Seite von oben die Geisterfüllung. Also da ist Geist, ja, Füllung und da ist, wenn man will, Selbstwahrnehmung.
Aber es ist ja das gleiche Prinzip wie bei Menschen.
Ja, ja.
Die Materie, ne?
Ja.
Die Wärmebereiche, den Sinnesorgan.
Ja, ja, nur mit dem Unterschied, dass wir heute zumindest die Geisterfüllung nicht erleben, sondern da ziemlich abgeschnitten sind und dafür die eigene Geistesthetik oder Verstandesthetigkeit merken. Also bei uns, und damit, dass das bei uns also beginnt unterbrochen zu werden oder in unsere Willkür gestellt wird, irgendwo hängt unsere Freiheit zusammen. Die Archäe können nicht sagen, ich will die Geisterfüllung nicht. Und das hängt auf der anderen Seite wieder damit zusammen, dass wir uns eben jetzt nicht an der Wärme, nicht an der Luft, nicht am Wasser, sondern vor allem am Festen spiegeln. Und dadurch das Bild, das wir kriegen, viel konturierter ist. Und sonst ist es schon in gewisser Weise vergleichbar, weil wir lernen uns eigentlich auch erkennen dadurch, wie soll ich sagen, letztlich durch die Spuren, die wir in der Welt hinterlassen und die wir aber wahrnehmen. Ja, wenn man nur jetzt steht und immer herausschaut hätten und kein Schild machen oder was, wird man auch nicht viel von uns erleben, dann flimmert das vorbei. Also wir merken es gerade, wenn wir tätig werden und Veränderungen in der Welt erzeugen, dann spüren wir eigentlich gerade an dem am stärksten, das habe ich gemacht. Das ist meine Tat. Das ist meine Spur, die ich in der Welt hinterlassen habe. Also an dem wächst besonders das Ich-Bewusstsein und darum leben wir heute in einer Zeit, wo umgestalten, alles umgestalten, das hängt mit dem Bedürfnis zusammen, immer bewusster im Ich zu werden. Das heißt, es ist immer mehr der Drang, dass die ganze Welt muss umgearbeitet werden, weil mit jedem Schritt, wo ich die Welt umarbeite, werde ich mir stärker bewusst. Wenn ich mich sozusagen in die Meditation ins Innere zurückziehe, im alten Sinne jetzt, dann verfliegt eigentlich das Ich irgendwo. Also gerade die ganzen östlichen Meditationen hat das sollen eigentlich dorthin führen, dass das Ich verfliegt, im Grunde. Und das war der Grund, letztlich der Bruch mit der theosophischen Gesellschaft. Das war der Hauptgrund.
Das ist ein Nirvana-Gedanke.
Ja. Während eben der christliche Gedanke ist absolut ein Ja zur Welt. Nicht, dass das ewig so bleiben wird, aber ein Wissen, die Weiterentwicklung muss durch das durchgehen. Und sie ist wirklich erst vollendet, wenn der ganze Erdplanet in Wahrheit durch den Menschen umgestaltet ist.
Na, meine Verständnis ist ja das Nirvana, gerade das Ich, was wir nehmen es da nicht wahr.
Ja, absolut, absolut.
Wir haben ein Bewusstsein davon.
Absolut, absolut, nur das ist halt... Also in den östlichen Richtungen noch nicht, sind sie sich dessen noch nicht so bewusst, dass das dasselbe ist eigentlich.
Ja, das aber die modernen westlichen Zen-Richtungen merken es zwar nicht, aber die sind eigentlich alle so christliche Richtungen.
Ja, sicher.
Es ist auch ja, Zufall, dass verhältnismäßig viel katholische Mönche Zen-Meister geworden.
Ja, beispielsweise. Ja, natürlich. Eben als westlicher Mensch kannst du praktisch gar nicht anders. Also instinktiv wird es dadurch was anderes. Und wahrscheinlich ist das sogar die positive Seite dessen, dass auch diese Dinge zu uns herkommen, sie Menschen von hier damit beschäftigen, um da einen weiteren Entwicklungsschritt irgendwo zu bewirken. Das ist auch notwendig. Bis man dann irgendwann darauf kommt, im Grund ist es ja kein Widerspruch, sondern das stimmt eh zusammen. Und es ist mit dem Ich-Prinzip eigentlich der Kern des Ich-Prinzips liegt dort, also vom Nirvana, von wo sonst.
Also nach meiner Erfahrung wäre es für viele Anthroposophen ganz gut, sie täten ein bisschen Zen sitzen, damit sich ihr Astralleib einmal ein bisschen beruhigt und sie eher in der Lage sind, die Sachen anders, nämlich nicht nur als Lehre aufzunehmen, beispielsweise. Also
ja.
Also Bogenschießen zu üben.
Genau.
Was immer man macht, aber die Beruhigung der Sinne...
Das ist richtig. Also wir natürlich überhaupt im Westen kranken wieder überhaupt daran, dass uns immer der Kopf im Weg ist und alles im Verstand eingesargt wird. Und das ist halt das Hindernis, was wir haben. Und wir müssen uns ganz klar bewusst machen, auch das Ich-Bewusstsein hängt am Tun. Am Tun, nicht am Betrachten und warten, was sie passieren wird. Ich muss aktiv tun. Wenn ich dann beobachte, was dadurch passiert und die Folgen sozusagen wahrnehme, dann geht was weiter. Dann bin ich mitten im Karma drinnen. Also, weil dann sehe ich, also ich gestalte mein Schicksal dadurch, aber ich gestalte auch Weltenschicksal dadurch, indem ich tätig werde. Wenn ich untätig bin, geht nichts weiter in der Richtung irgendwo.
Dann gibt es ja diesen Ausspruch von diesem französischen Philosophen, Namen vergessen, wie so häufig.
Ja.
Er hat gesagt, das Ich ist der andere. Und das stimmt ja ziemlich genau mit dem auf, was Steiner sehr oft gesagt hat.
Ja.
Wir kennen uns eigentlich nur im äußeren Tun.
Genau.
Und nicht in dem, was in uns zurückzieht.
Genau.
Da gibt es nichts zu erkennen.
Na, da gibt es nichts zu erkennen.
Wie gesagt, man beruhigt sich noch damit. Also das sehe ich dann noch als Vorteil.
Ja.
Das tut man nicht viel, das stimmt.
Ja. Na, das Tun und eben namentlich das Tun im sozialen Zusammenhang, also das ist heute das ganz große Thema eigentlich. Also Erwachen am anderen auch, also aneinander zu erwachen, das ist heute das ganz große Thema, weil wir eben durch das was wir am Anfang ein bisschen besprochen haben, hat Mitte, Feld und so weiter, ist gerade das Soziale, die sozialen Instinkte sind fast weg. Also wir müssen uns das wieder jetzt bewusst erkämpfen und eben als freie geistige Gemeinschaft. Aber das heißt, der eine erwacht am anderen und die Individualität erwacht am stärksten dort, wo sie an den anderen erwacht. Also nur mit sich selbst allein gelassen hat die Individualität immens schwer, sie weiterzuentwickeln, beziehungsweise es geht eigentlich gar nicht.
Sehr gut, der richtige Gedanke für die Nacht.
Genau, in diesem Sinne. In diesem Sinne, am 21. geht es da weiter. Am 18., wie gesagt, ist das Kimpfler-Seminar im ORG da drüben. 15 Uhr, unser Weg zwischen Himmel und Hölle. Das ist jetzt ziemlich unser Thema. den drei Facetten. Also zuerst spricht die Elisabeth, ein bisschen weiter, dann ich und dann der Kimpfler, genau.
Und kann ich da auch teilnehmen?
Ja, ja, gerne.
Muss man da nicht Mitglied sein?
Nein, muss man nicht Mitglied sein. Man muss nur was blechen.
Ja, das mache ich gern. Ich habe hier noch keinen einzigen Euro bezahlt für diese wertvollen Vorteile.
Nein, das ist nicht das Thema. Wir haben keine so hohen Kosten da.
Gut.